Meine Großmutter saß im Schneidersitz. Letzteres vermutete ich nur, weil ich ihre Füße nicht sah. Ihre Glieder zeichneten sich unter dem Stoff ihrer weiten Gewänder kaum ab. Das geräumige Wohnzimmer war lichtdurchflutet. Die Unmöglichkeit, sich ihr mittels Sprache zu nähern, gab ihr etwas Erhabenes. Wie bei jemandem, der so groß war, dass man ihm nicht in die Augen sehen konnte. In ihrem Gesicht erkannte ich eine deutliche Ähnlichkeit mit meinem Vater. Die weite Stirn, die markante Nase, der Braunton ungeschälter Mandeln ihrer Haut. Wie mein Vater trug sie eine Brille mit dicken Gläsern, die ihre braunen Augen vergrößerten. Auch Murat, der viel kleiner war als sein großer Bruder, der einzige unter den Geschwistern, der in Mardin geblieben war, hatte eine entfernte Ähnlichkeit mit meinem Vater, etwas in der Bewegung seines Mundes. Ich konnte es nicht fassen. Dem Vater, den ich kannte, sah niemand ähnlich. Er, der von nirgendwo kam, auf dem Weg in ein anderes Nirgendwo. Eine Handvoll Heiterkeit hier, eine halbe Fingerlänge Vergnügen dort. Etwas davon immer in den Innentaschen des Jacketts hortend oder zwischen den Backenzähnen wendend. Und eine ganze Botanik der Enttäuschungen und Herzbrüche auf den Feldern links und rechts des Pfades, der erst beim Gehen entsteht. Er kam einmal irgendwoher, aber dieses Irgendwo war verdunstet, in den Himmel aufgestiegen und Teil des sich ausweitenden Weltalls, verstreut inmitten von Milliarden von Sternen. Er hatte eine Familie, aber aus biblischen Zeiten. Seine Mutter hieß Lilith, sein Vater Adam. Oder seine Mutter hieß Hagar, sein Vater Abraham. Oder er selbst wurde aus Schlamm geformt, er, der erste Mensch. Mein Vater stand allein, wo immer er stand. Er hatte die Gabe zu unterhalten und zu verführen, und er trug auf seinen Schultern die Last der Einsamkeit aller Menschen, die im unendlichen Raum ohne ihresgleichen, ohne Hoffnung, auf auch nur ein weiteres Lebewesen ihre Bahn drehten. Der Verfall ihrer Zellen immer ein Stück schneller als ihre Fähigkeit, zu verstehen. In der Nacht schliefen Vater und ich in einem Zimmer. In jedem Raum stand ein brauner Metallofen, mit dem im Winter geheizt und auf dem auch Tee oder Kaffee zubereitet wurde, so auch in unserem Schlafzimmer. Für mich hatte man auf einem Sofa einen Schlafplatz eingerichtet. Vater legte sich auf eine Decke auf dem Boden. Er hatte schon die Hand nach dem Nachtlicht gestreckt, da kam seine Mutter ins Zimmer, in jeder Hand ein Glas Wasser. Sie stellte eines auf meinen Nachttisch und reichte das andere meinem Vater. Er richtete sich etwas auf, stützte sich auf seinen Unterarm, um seiner Mutter näher zu sein, die sich auf einen Hocker vor ihn setzte. Ich verstand kein Wort von ihrem Gespräch. Nicht, weil sie flüsterten, wie man nachts kurz vor dem Schlafen eben redet, sondern weil sie sich auf Arabisch unterhielten. Vaters Arabisch war so zärtlich, wie ich es von ihm nie zuvor gehört hatte. In unserem gemeinsamen Leben sprach er nur Arabisch, wenn er fluchte, mehr noch verfluchte. In der nächtlichen Stille in Mardin, kurz bevor er sich schlafen legte, klangen die arabischen Worte aus seinem Mund wie die lilafarbenen Blütenblätter bittersüßer Nachtschatten auf dem Schallkörper eines tiefgestimmten Saiteninstruments. Vater war ein Kind. Seine Mutter war gekommen, um ihn zu Bett zu bringen, ihm gute Nacht zu wünschen, so wie es auch meine Mutter jeden Abend tat, wie auch meine Mutter sich an meinen Bettrand setzte, nachdem sie überprüft hatte, dass ich fest umwickelt war von der Decke und kein Luftzug mich gefährdete. Manchmal hatten wir noch etwas zu besprechen, gab es noch ein Ereignis, das Revue passiert werden, quasi abgeschüttelt werden musste. Ab und an schallte noch das helle Lachen meiner Mutter durch das bereits abgedunkelte Zimmer. Die Verbindung von Eltern und Kind, von der eine intensivere kaum möglich ist, weil vielleicht niemals und nie wieder jemand einen so bedingungslos schützen wird, ist in dieser Stunde zwischen Tag und Nacht, zwischen Wachsein und Schlaf, noch fester. Es war unglaublich, unvorstellbar. Auch mein Vater war der Sohn einer Mutter. Auch dieser Mann war einmal geschützt und geliebt worden. Meine Großmutter wünschte uns geruhsame Nacht und verließ den Raum. »Warum hat sie uns Wasser gebracht?«, fragte ich Vater. »Weil sie uns liebt«, antwortete er. Schlaf schön, mein Junge. Dann schaltete er das Licht aus, und vollständige Dunkelheit, wie ich sie vor unserer Ankunft in Mardin nicht gekannt hatte, erfüllte den Raum. Ich lag noch eine Weile wach und horchte den Klängen nach, die eben noch durch dieses Zimmer gehallt hatten. Ich wusste genau, dass etwas Einmaliges geschehen war, auch wenn ich es nicht benennen konnte. Heute weiß ich. Zum ersten und zum letzten Mal waren die drei Generationen unserer Familie für einige wenige Minuten ganz unter sich in einem Raum gewesen. Großmutter, Vater, Sohn. Für ein einziges Mal war mein Vater genauso Kind gewesen wie ich. Wir hatten nebeneinander gelegen und waren aus der Sicht dieser Frau alle beide zwei kleine Kinder, die es zu schützen galt in der unbekannten, rohen Welt da draußen. Igedelar. Gefährten der Nacht an diesem letzten Tag. Gefährten der Nacht an diesem letzten Tag im Jahr. Mutter hat Kaki eingelegt und Auberginensalat zubereitet. Wir öffnen einen Sekt. Ich setze mir eine Weihnachtsmütze auf. Sie nimmt das Geweih und wir machen lachend Fotos. Nach dem Essen gewinnt Mutter 5-mal hintereinander bei Backgammon. Schließlich sitzen wir auf dem Sofa, trinken Tee, schauen uns alte Fotos an. Mutter und ich auf der Hochzeit meiner Cousine Esra. Ich mit kurzgeschorenen Haaren. Ein Marker dafür, dass das Foto kurz nach dem Tod meines Vaters aufgenommen wurde. Ich mit Zigarre im Mund und die Wahlverwandtschaften in der Hand. Eine Pose, um Che Guevara nachzuahmen, von dem es ebenfalls ein solches Foto gibt. Später ich, nicht wissend, dass ich fotografiert werde, auf dem Sofa im Wohnzimmer meines Großvaters liegend, das Sonnenlicht fällt durch die Fenster zielgerecht auf mein Gesicht. Ich lese wieder Goethe. Dann ein Bild von mir auf einem Bett in einem Sommerort. Die Augen geöffnet. Ich schlafe nicht. Ich möchte sterben. Wer es nicht weiß, muss glauben, dass diese glatte braune Haut eines 15-jährigen Jungen niemals die Falten eines Lächelns gekannt hatte. Die Augen sind geöffnet, aber die Lider sind schwer, die Tränensäcke angeschwollen. Jetzt, mehr als 20 Jahre später, tut es mir leid, wie ich dort erlösche. Mir wird klar, was das meiner Mutter für eine Sorge bereitet, wie hilflos sie sich gefühlt haben musste, angesichts eines bewegungslosen Mannes zu Hause und eines sich nicht rührenden Sohnes hier in einem Haus am Meer, wo sie mit ihm hinfuhr, um fröhlich zu sein. Der eine, dessen Gehirn die Befehle nicht mehr ans Nervensystem weiterleitet. Der andere, reglos aufgrund einer Trägheit, die ihm nichts lässt außer den Rückzug. Mutter erzählt, wie Vater sich geweigert hatte, im Rollstuhl aus dem Pflegeheim auf die Straße gefahren zu werden. Wie er vehement mit den Augen aufs Bett gewiesen hatte. Einmal seien sie mit dem Rollstuhl bis zur Fußgängerzone gefahren. Zurück in seinem Bett sei er außer sich gewesen, habe die Augen wild hin und her bewegt. Ich frage Mutter, weshalb Vater das nicht gewollt hatte. Sie sagt, ich weiß es nicht. Er konnte sich ja nicht auf dem Stuhl halten, man musste ihn fesseln. Sie erinnert sich, dass mein Vater sich in früherer Zeit einmal heimlich über einen alten Mann mit Rollator lustig gemacht und das sofort bereut hatte. Mutter fügt hinzu, als hätte er etwas geahnt. Das sei doch kein Leben, habe Vater gesagt. Er wolle gesund leben, solange das gehe, keinen Tag länger. Vielleicht wollte Vater nicht sich selbst über den Weg laufen. Mutter erzählt von den Versuchen, die man mit ihm hatte machen wollen und die sie nicht zugelassen habe. Hier erst verstehe ich den Streit mit der Journalistin vor so vielen Jahren. Einem Arzt, vermittelt von dieser Journalistin, habe Mutter am Telefon gesagt, ihr Mann sei kein Versuchskaninchen. Der habe entgegnet, es handele sich um einen Dienst an der Menschheit. Schließlich, das sei ihr doch klar, werde er nie wieder aufstehen. Mutter habe lange darüber nachgedacht und dann verweigert. Der Gedanke, dass man ihm wehtun würde, ihn benutzen, wenn auch zum Wohl der Menschheit, ließ ihr keine Ruhe. Ihr Gewissen sträubte sich. Aber vielleicht hätte es ihm geholfen, sage ich. Wenn alles gut gelaufen wäre, hätte er eigenständig Buchstaben zusammenstellen können durch eine Verkabelung seines Nervensystems mit einem Computer. Ich habe für ihn alle Buchstaben zusammengestellt. Dafür mussten sie ihn nicht aufschneiden. Später erzählt Mutter noch von einer Freundin in jener Zeit, die von heute auf morgen den Kontakt abgebrochen habe, nachdem meine Mutter ihr für 50 Mark Hausschuhe, Schlafsachen und eine Jacke gekauft und ins Krankenhaus gebracht hatte. 50 Mark waren damals viel Geld für mich, sagt Mutter. Wir hatten ja nichts mehr. Plötzlich ein Feuerwerk. Es ist Neujahr. Bald danach lege ich mich in mein altes Zimmer. Aus dem Regal nehme ich ein Buch, das vielleicht mein Vater einmal auf dem Flohmarkt gekauft oder das ich auf der Straße gefunden und mitgenommen hatte. Römische Elegien. Im Bett lesend werde ich schlaftrunken, wie ich es genau hier, in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, meine ganze Jugend über wurde. Ich schalte das Nachtlicht ein. Es hat keinen Zweck. Meine Gedanken sind zu punktlos, um zu schlafen. Aus dem alten Bücherregal neben dem Bett ziehe ich ein weiteres Buch hervor. Wege zur Freiheit, Sozialismus, Anarchismus, Syndikalismus von Bertrand Russell. Ich finde darin eine Quittung, 30.09.1999, 9.35 Uhr, Kasse 1. Zwei Medikamente habe ich an jenem Tag vor mehr als zwei Dekaden gekauft. Doxycyclin, zum Essen, viel Flüssigkeit, keine Milch, ein Antibiotikum und Laryngomedin, etwas für den Hals. Ich hatte also Angina oder Sinusitis und war trotzdem nicht so schwach gewesen, um die Bücherkiste vor der Tür eines Antiquars durchzusehen. Wusste ich damals, dass ich nach eigenen Traditionen suchte, weil ich keine hatte oder glaubte, keine zu haben? Ich wollte stets eigene und lehnte deshalb mit aller Kraft jede Tradition, jede Gepflogenheit, auf die ich stieß und die ich als solche erkannte, ab. Ich suchte nach einer Instanz, die mir den Weg weist. Eine Suche, die mich bis in die Kindheit und bis zu meinem Vater führte und über ihn hinaus, durch ihn hindurch ins Nichts, in die Unendlichkeit. Ich merke einmal mehr, in dieser Nacht, in diesem Raum, wachliegend auf dem Einzelbett neben dem alten Bücherregal, gegenüber den schweren, dunklen Schränken aus massivem Holz, die mein Vater lange vor meiner Geburt angeschafft hatte, dass ich niemand mehr anrufen kann, außer mich selbst, und dass mir nichts, gar nichts anderes übrig bleibt, als meiner eigenen Wahrheit in die Augen zu sehen und gerade zu stehen, für alle meine Entscheidungen und für mich selbst. Und ich weiß, dass das vielleicht nicht der erste, aber ein wichtiger Schritt ist, hin zu etwas, das ich glaubte, nach dem Tod meines Vaters erreichen zu müssen, nämlich das eigene, unvermeidliche Sterben, die Absolutheit des Todes zu begreifen. Am ersten Tag des neuen Jahres frühstückte ich mit Mutter. Ich bin lange nicht mehr mit so viel Ruhe in dieser Stadt gewesen. Immer hatte mich etwas getrieben, arbeiten, Geld verdienen, durch die Tage hetzen. Wir nehmen uns heute Zeit am gedeckten Tisch im Wohnzimmer der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin und in der meine Mutter seit 40 Jahren lebt. Wir sprechen miteinander wie nie zuvor. Das erste Mal seit meinem Auszug bin ich nicht auf dem Sprung, sitze nicht voller Ungeduld und Gereiztheit am Frühstückstisch, mit jener Wut gegenüber der Welt, die ich oft in mir gespürt und von der ich nicht gewusst hatte, wohin mit ihr, und die sich nicht selten an den Menschen entlud, die ich liebte. Sie hat Ziegenkäse in runde Scheiben geschnitten, selbstgemachte Pflaumenmarmelade und aus der Türkei mitgebrachten Kastanienhonig auf den Tisch gestellt. In kleine Porzellanwannen hat sie die Haut gekochter Milch gehäuft oder Oliven in Öl, Chili und Kumin eingelegt. In Kristallschalen hat sie Avocadostücke mit Walnüssen und Johannisbrot und Traubenmelasse vermengt. An diesem Morgen sind wir nicht nur Mutter und Sohn, sondern zwei Erwachsene, die jeweils ihr eigenes Leben führen. Wir sprechen über unsere Väter, nicht wie Mutter und Sohn, sondern wie zwei Menschen, die einen Vater verloren haben. Sie ihren, ich meinen. Mein Vater ist ihr Mann gewesen, ihr Vater ist mein Großvater gewesen. Aber hier, bei diesem Gespräch am Wohnzimmertisch, In diesem neuen Jahr spricht jeder über seinen eigenen Vater, und der jeweils andere hat die seltene Fähigkeit, einem Menschen zuzuhören. Ich erzähle Mutter, dass ich lange brauchte, um die letzten Worte, die ich an meinen Vater gerichtet habe, als er noch gesund war, niederzuschreiben. Mutter schaut mich von der Wandseite des großen, runden Tisches an, mit einer Stille, die sich anders anfühlt als die mütterliche Stille, die immer auch aufzeigt, dass sie auf der Hut ist, jeden Moment bereit, schützend einzugreifen, sogar in die Vergangenheit, sogar ins Unveränderliche. Niemand, so stelle ich mir vor, ist so kompromisslos mit dem, was einmal geschehen sein mag, wie meine Mutter. Auch noch im Nachhinein nimmt sie sich das Recht, darüber zu walten, was in der Vergangenheit geschehen ist. Erinnerungen sind Teil der Gegenwart, nicht der Vergangenheit, die es ein für allemal nicht mehr gibt. Mutter schaut mich mit einer ungewohnt aufmerksamen Stille an, einem ehrlichen Interesse für den Menschen, der ihr gegenüber sitzt, ohne die Hoheit über seine Erinnerung zu beanspruchen, ohne jede Absicht zu intervenieren. Sie setzt sich auf ihrem Stuhl ein Stück aufrechter, lässt das Besteck liegen. Ihre Augen weiten sich, als wollte sie mich schärfer sehen. Ich erzähle ihr von der Nacht vor dem zweiten Fall meines Vaters, wie er mich vor den älteren Jugendlichen gewarnt und ich ihm gesagt hatte, dass er das Letzte sei, was ich brauche, und besser verschwinden solle. Und dass mein Vater, entgegen seiner jähzornigen Art, nur in aller Stille »Picke« gesagt hatte und gegangen war. Mutter sagt, »Die letzten Momente sind immer schwierig. Vielleicht entlädt sich dann zu viel. Nie sind wir ausreichend vorbereitet für den letzten Augenblick.« So sei sie selbst in jenem Winter, als ihr Vater mit einer Herzinsuffizienz im Krankenhaus gelegen habe, am Abend zu ihm ins Zimmer gegangen. Er, ihr Vater, hätte sich gefreut über diesen Besuch und gesagt, dass sie sich setzen solle, dass er ihr etwas mitzuteilen habe. Doch meine Mutter sagte ihm, dass er sich jetzt nicht anstrengen dürfe. Die Ärzte hätten absolute Ruhe verlangt. Sie habe nur ausnahmsweise kommen dürfen. Es sei außerordentlich wichtig, das Wichtigste, dass er ruhte. Nie im Leben, sagt Mutter, hätte sie sich vorstellen können, dass er, ihr Vater, sterben könnte. Dabei hatte sie schon eine Mutter verloren. Und dann hält meine Mutter inne, fährt mit der Hand über die beige Tischdecke mit Weihnachtsmännern am Rand, stößt mit dem rechten Finger gegen eine Serviette, die sie sich ins Gesicht hebt, und ich sehe, wie ihr Kinn faltig wird, weil sie weint. »Ich habe niemals erfahren«, sagt sie, »was er mir mitteilen wollte. Ich hatte nicht daran glauben können, dass er sterben würde. Und so hat er nie diese letzten Worte gesprochen. Und ich habe sie nicht hören dürfen.« Mutter weint. »Mein Großvater«, sage ich ihr, »ist mir vor einiger Zeit im Traum erschienen. Und während ich spreche, merke ich, dass etwas mit meiner Stimme nicht in Ordnung ist, dass sie brüchig klingt. Ich versuche, die Stimme zusammenzuhalten wie jemand, der nach dem Bund seiner Hose greift, die man ihm herunterzieht. Mutter sagt, ich solle auch weinen. Das reinige die Seele. Nie würde ich weinen, seit meiner Jugend schon nicht. Den schlimmsten Dingen ins Auge sehen, ohne eine Träne zu vergießen, das sei nicht gesund. Ich erzähle ihr, wie ich in meinem Traum auf einem Baum schwankte, kurz davor das Gleichgewicht zu verlieren. Dann sah ich im Haus vor dem Baum meinen Großvater im Licht stehen. Und ich schaffte den Sprung auf die Terrasse. Ich sah Großvater gestochen scharf in seinem dreiteiligen Anzug, aufrecht, todernst. »Hier gibt es Säulen in diesem Haus«, sagte er. »Sehr alte, antike Säulen, Jahrtausende alte, unumstößlich.« Ich sage meiner Mutter, das ist es, was er dir mitteilen wollte. Es gibt Säulen in diesem Haus. Und ich sage, ich habe meinen Großvater sehr geliebt, Großvater Sinan. Ohne ihn hätte etwas gefehlt in meinem Leben. Ich merke, wie meine Augen feucht werden. Mutter lächelt mich an, sagt, dass auch er mich geliebt habe. Sie wolle mir jetzt von meinem Vater erzählen, sagt sie, von seinen letzten Worten an sie. Mein Vater sei in jener Nacht vor dem zweiten und endgültigen Fall auch zu ihr gekommen. Er habe ihr gesagt, zwei Dinge seien ihm wichtig, bevor ihm etwas zustoße und er vielleicht nicht mehr sprechen könne. Er habe gesagt, dass ich bald ein junger Mann sein werde, der eine Aura habe, die ihn auch verletzlich machen würde. Sie, meine Mutter, müsse ihm versprechen, dass sie stets auf mich aufpasse und mich vor Abwägen bewahre. Die zweite Sache, die er sagen wolle, bezöge sich auf Deutschland. Falls ihm, meinem Vater, etwas zustoße, solle sie, meine Mutter, nicht mit mir in ihre Heimat zurückkehren, sondern in Deutschland bleiben. Er wolle nicht, dass ich in der Türkei aufwachse. Ich hätte ihm erzählt, dass sie das vorhätte, und er bitte sie darum, das nicht zu tun. Ich erinnere mich nicht daran, meinem Vater jemals erzählt zu haben, dass Mutter mit mir in die Türkei auswandern wollte, im Falle seines Todes. Vielleicht hatte ich es erzählt und wieder vergessen. Oder Vater hatte etwas, das ich gesagt hatte, so interpretiert. Oder er hatte es sich ausgedacht. Es ist nicht von Bedeutung. Deshalb, sagt Mutter, sei sie in Deutschland geblieben. Sonst wäre sie nach dem Schlaganfall meines Vaters zurück in die Türkei gegangen. Es wäre ein leichtes gewesen, in Ankara eine Stelle zu finden, beim Gesundheitsamt oder wieder in einem Krankenhaus. Immerhin hatte sie dort ein weitreichendes Netzwerk. Die meisten ihrer Freunde von damals hätten jetzt als Professorinnen Lehrstühle an wichtigen Universitäten. In Deutschland sei nicht einmal ihr Abschluss anerkannt worden. Solide Freundschaften, wie sie sie in der Türkei in ihrer Studienzeit geknüpft hatte, habe es für sie in Deutschland nie gegeben. Der einzige Grund für sie hier zu bleiben, seien die Worte meines Vaters gewesen. Sein letzter Wunsch, wenn man so will. Auch wenn er danach noch 10 Jahre gelebt habe. Es freue sie, sagt Mutter, dass ich nun endlich weinen könne. Ich sage, Vater war zurückgekehrt, nicht nur aus dem Krankenhaus nach Hause, sondern aus dem Koma ins Leben, um uns letzte Dinge zu sagen. So scheint es zu sein, sagt meine Mutter. Er wusste, dass er gehen würde, sage ich. Sie nickt und nimmt jetzt endlich einen Schluck vom Kaffee. Mein Vater hatte sein Leben lang Verantwortung. Als Kind noch für seinen Vater, später für seine Geschwister, seine Tochter. Er hatte immer gearbeitet, seiner Mutter Geld geschickt und am Ende seines gesunden Lebens hatte er verstanden, dass er seine Verantwortung nicht nur durch die harte, letztlich sich selbst gegenüber erbarmungslose Arbeit in der Metzgerei, auf der Straße, später in Fabriken, auf dem Bau, schließlich im Büro nachkommen konnte, sondern auch zeigen musste, dass er da war und wie viel ihm das Wohlergehen seiner Lieben bedeutete, wie sehr er an sie dachte und wie weit sein Herz war und dass dieser weite Raum seinem Sohn gehörte, seiner Frau, allen Menschen, die er liebte. Er war zurückgekehrt aus dem Jenseits, er hatte seinen Tod gestundet. Als der Kompromiss und furchtlose Mann, der er gewesen war, hatte er die Dämonen überzeugt und war heimgekehrt, nicht allein für letzte Worte, sondern für all das, was zwischen diesen Worten lag, nämlich ein Handeln, eine Wahrheit. Seine Wahrheit war nun nicht mehr allein eine der furchtlosen Verantwortlichkeit, sondern fast übermenschlicher, wer wagt es im Jenseits zu verhandeln, Fürsorge. Als er dann fiel, fiel er nicht mehr als harter Mann, der sein Leben lang gekämpft, der geliebt hatte und sich nie zu schade gewesen war, um sich über die Menschen zu amüsieren, den der Jähzorn packte, wie eine 1000 Jahre alte Botschaft. Er fiel auch als ein sanfter Mann, der heimgekehrt war für eine letzte Zuwendung, für Zärtlichkeit. Und ich, der 13-Jährige, der ich damals war, wurde, ohne dass ich das gewusst oder auch nur geahnt hätte, Zeuge. Zeuge dieses großen letzten Wandels. Ein Vierteljahrhundert später in der Lage, Bekenntnis für ihn abzulegen. Blau, sich ausweitend. Weiß in Auflösung. Grelles Licht der Unendlichkeit. Der angenehm sommerliche Schmerz in den Augen sanfter Blendung. An einem Strand, wo die Zeit aufhört, wo sie beginnt. Die Hitze auf der Haut, der Brust, dem Kopf. Ein Kind, mit grünem Eimer aus den Funken rennend, um den Graben seiner Sandburg zu bewässern. Siki bewegt sich auf den Punkt zu, an dem das Wasser Land berührt, Steine und Muscheln in der Hand. Er hört seinen eigenen Atem, den Wind und die Jubelrufe des Kindes, das in die Wellen springt. Siki atmet schwer. Aber das macht ihm nichts. Wie weit hat er ihn getragen, dieser Atem? Er darf jetzt stocken. Siki hört ihn gerne. Genau so. Er kniet sich zur Festung aus Sand. Schau, sagt er dem Kind, während er eine Muschel in den Wachturm drückt. Das sind Fenster für dein Schloss. Das Kind, braun gebrannt von Tagen am Ufer, lacht ihn an, nimmt sie entgegen, die Muscheln und Steine. Siki richtet sich auf, schreitet zum Wasser. Lichtbälle verglühen auf der glattgeleckten, nassen Erde. Seine Füße sinken ein, wo sich das Wasser zurückzieht. Wieder die Jubelrufe des Kindes. Der Wind, ein Motorboot nähert sich. Die Welt ist durchtränkt von Leben. Wie eine Sonne steigt ein Lachen auf in Sikis Brust. Wer je nur einen Moment die Erde berührt hat, der ist für immer hier, denkt er. Siki atmet ein. Tief zieht er diese Welt in seinen Körper. Das Leben schmeckt nach mehr.